Herzlich willkommen. Ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Dem Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen. Folge 53. Warum Sprechpausen so viel Macht haben. Liebe Hörer, heute sende ich die letzte Folge meines Podcasts vor meiner Sommerpause. Die nächste Folge, die nächste Episode, Nummer 53, damit bin ich im Oktober wieder am Start. Also bitte bleiben Sie dran. Passend zur Sommerpause spreche ich heute über das Thema Pausen. Und diese Folge hat zwei Teile. Im ersten Teil spreche ich über Redepausen im Vortrag und im Teil 2 spreche ich mit Dr. Raimund Drommel über Pausen im Gespräch. Und für alle, die Folge 49 und 50 nicht gehört haben und sich jetzt fragen, wer ist Raimund Drommel? Dr. Drommel ist Sprachwissenschaftler, er ist Autor und er ist Deutschlands renommiertester Sprachprofiler. Er hat über Gesprächspausen promoviert. Und heute hören Sie den dritten und letzten Teil unseres Interviews. In meinen Rhetorikseminaren üben wir sehr viel. Jeder kann sich ausprobieren und bekommt anschließend von den anderen Teilnehmern und mir ein Feedback. Das häufigste Feedback, das wir, also sprich die anderen Teilnehmer und ich, demjenigen geben, der sich ausprobiert hat, ist: Du kannst dir mehr Zeit lassen. Interessanterweise ist das Zeitempfinden einer Person, die auf der Bühne steht oder sagen wir mal im Aufmerksamkeitsfokus, ein anderes als das Zeitempfinden des Publikums. Ich will mal sagen, ja, während des Auftritts, ja, da fliegt die Zeit. Die Vortragenden, die haben den Eindruck, die haben sich Zeit gelassen und die waren vielleicht sogar ganz langsam. Und die Zuschauer empfanden es oft als zu schnell. Und da ist natürlich ein Feedback Gold wert. Und es ist schade, wenn Vortragende zu schnell sind, denn dann verschenken sie sich etwas von ihrer persönlichen Wirkung. Wirkung braucht Zeit, sich zu entfalten. Viele Menschen unterschätzen die eigene Präsenz oder die eigene Wirkung. Ja, wie interessant das ist, wenn Sie einfach mal auf der Bühne stehen und nichts tun. Einfach nichts machen. Und es kann so weit gehen, dass Ungeübte, die sich da auch sehr unsicher fühlen, Pausen als etwas Unangenehmes empfinden. Und viele, das gilt nicht immer nur für Ungeübte, brauchen manchmal ein paar Anläufe, auf der Bühne anzukommen, in Ruhe einmal durchzuatmen und sich die Zeit und auch den Raum zu nehmen. Andererseits sollte man auch nicht zu langsam werden, denn dann fällt die Spannung runter. Pausen sind wie das Salz in der Suppe. Stellen Sie sich vor, Musik hätte keine Pausen. Wir würden den Klang nicht nachklingen lassen. Und genauso ist es auch mit einem Menschen, einem Vortragenden, der ununterbrochen spricht, so ohne Punkt und Komma, der seinen Zuhörern überhaupt keine Zeit lässt, das Gehörte zu verarbeiten, es wirken zu lassen und sich dabei vielleicht auch kurz mal zu entspannen. Da schaltet natürlich dann irgendwann der Zuschauer ab, weil er sich überfordert fühlt. Für einen guten Vortrag, da müssen einige Punkte zusammenkommen. Unterschätzt wird aber meiner Meinung nach die Macht der Pause, auch die Faszination der Pause. Vor allem nach wichtigen Sätzen, da unterstützt die Pause die Wirkung des Inhalts. Und das sollte man aushalten. Und vielleicht sogar die Macht des Nicht-Sprechen-Müssens genießen. Und auch die Macht, dass man die Aufmerksamkeit von all seinen Zuhörern hat. Ja, die Macht, dass man jetzt auch die Aufmerksamkeit von ganz vielen Menschen führt. Ja, das ist ein sehr kraftvoller Moment, magischer Moment, spannender Moment. Als ich noch am Theater engagiert war, da ist es mir einmal passiert, dass ich während einer Vorstellung den Text vergessen habe. Ich habe sozusagen gehangen. Oh, innerlich, ich war total verzweifelt. Ich habe gesucht. Irgendwann fielen mir dann meine Sätze wieder ein und weiter ging es. Also nach der Vorstellung bin ich natürlich gleich zum Regieassistenten gelaufen, der in der Vorstellung gesessen hatte, und habe gefragt, hat man das gemerkt? War sehr schlimm. Und wissen Sie, was er gesagt hat? Er hat gesagt, nö, und hat nichts gemerkt. Das war super, das war total spannend und ein total intensiver Moment. Kannst du nicht immer an der Stelle eine Pause machen? Und bei dieser Gelegenheit, da möchte ich alle noch einmal beruhigen, die Angst davor haben, bei ihrem Vortrag zu hängen und dann nicht mehr weiter zu wissen. Die Zuschauer, die können diesen Moment nicht einordnen, nicht einschätzen. Und dieser Moment kann eine sehr, sehr intensive Wirkung haben, auch wenn sie innerlich ganz, ganz große Not leiden. Zum Schluss des ersten Teils möchte ich Ihnen noch drei Tipps mit auf den Weg geben. Und zwar erstens, üben Sie, Pausen zu setzen und üben Sie, diese Pausen auch durchzuhalten. Zweitens, strukturieren Sie mit Ihren Redepausen Ihren Vortrag. Markieren Sie die Pause in Ihrem Text und lassen Sie Ihren Zuschauern bewusst etwas Zeit nach einer wichtigen Aussage. Drittens, atmen Sie in der Pause einmal in Ruhe durch und dann zählen Sie innerlich langsam bis drei und weiter geht's. Auch wenn Ihnen das lang vorkommt. Das Publikum atmet mit Ihnen. Und wenn Sie tief durchatmen, dann atmet auch das Publikum einmal tief durch und Ihre Worte können dann in Ruhe auf den Zuschauer wirken. Habe ich das denn richtig verstanden, Herr Drommel? Sie haben über das Thema Sprechpausen promoviert.
Ja, richtig. Ich habe eine Dissertation über die Sprechpause geschrieben. Das hat bei manchen dann, bei Menschen für Erheiterung gesorgt. Ich sage, wie kann man denn sowas machen? Wie kommst du denn darauf? Und das hängt natürlich auch mit dem Studiengang zusammen. Ich habe studiert damals Sprachwissenschaft und romanische Sprachen. Und mein Doktorvater, der Gottlob noch lebt, der war auch sehr interessiert an Textschöpfungsvorgängen, das heißt daran, was denn passiert, wenn Menschen Sprache produzieren, gesprochene Sprache in diesem Fall, was passiert im Gehirn, wie gehen wir vor, welche Prozesse laufen ab. Also Sprechpausen sagen sehr viel über unseren Textschöpfungsvorgang und damit auch über uns selbst. Es gibt da einen sehr schönen klassischen Beitrag von Heinrich von Kleist über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Das heißt also, was passiert? Wie fassen wir unsere Gedanken? Wie strukturieren wir sie? Wie formulieren wir sie vor? Und wie drücken wir sie dann aus? Und Pausen markieren auch häufig das Unausgesprochene und das lediglich Gedachte. Das ist also auch ganz spannend, dass man in manchen Diskussionen, in manchen Dialogen merkt, aha, da ist eine Pause, aber was denkt er jetzt gerade? Was denkt sie jetzt gerade? Was passiert im Gehirn? Gibt es vielleicht irgendwelche Anhaltspunkte in der Mimik, die mich rückschließen lassen, was während der Pause passiert? Also, als ich mich mit dem Thema zu beschäftigen begann, gab es noch keine zufriedenstellende Pausentypologie. Das heißt, Pausen wurden als Pausen dargestellt, aber es gab noch keine Kategorisierung, keine Einordnung, die ich dann versucht habe. Und später bei der Sprechererkennung ist dann die Paralleldisziplin zum Profiling. Da geht es darum, anhand der gesprochenen Sprache die Sprecher zu erkennen, zu identifizieren, zum Beispiel anonymer Anrufer, Erpresser oder Bedroher oder Beleidiger. Also bei der Sprechererkennung hat sich dann später gezeigt, dass die Häufigkeit und die Längen von Pausen auch ein wichtiges individualtypisches Merkmal sind. Das heißt, die sogenannte Pausenzeit, die ein jeder Sprecher während einer gewissen Zeitspanne hat, die hilft bei der Bestimmung seiner Identität. Die kann sehr variieren, aber interessanterweise ist sie auch ein Individualmerkmal.
Ah ja, warum sind denn Pausen in einem Gespräch so notwendig und wichtig?
Ja, zunächst einmal natürlich, weil sie ganz, ganz wichtige Steuerungsinstrumente sind. Es gilt ja der bekannte Satz, Struktur schlägt Chaos. Wenn wir alle ohne Punkt und Komma sprechen würden, würden wir nicht verstanden. Und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Daher sind zunächst einmal die beabsichtigten, gliedernden Pausen wichtig, um dem Hörer seine Rezeption, also seine Verarbeitung der Nachricht zu ermöglichen und zu erleichtern. Dann haben wir aber auch noch die beabsichtigten und nicht gliedernden Pausen, also die Pausen, die nicht an Satzeinschnitten sind, die der Aufmerksamkeitssteuerung dienen und die sind dann als rhetorische Mittel einsetzbar. Das heißt, wir können neben den reinen gliedernden, strukturierenden Pausen die Aufmerksamkeit unseres Zuhörers steuern durch Gestaltung von Pausen, durch Einsetzen, durch Machen von Pausen, die nicht an Satzbaugrenzen gefordert werden. Auch die psychologische Pausen, der psychologische Wert der Pausen wird oft verkannt. Pausen im Gespräch, zum Beispiel in einem Arzt-Patient-Dialog, können ein intensives Nachdenken und damit auch eine intensive Beschäftigung mit dem Gegenüber indizieren. Also wenn der Arzt im Gespräch mit Ihnen sie anschaut oder auch zur Seite schaut, eine Pause macht, dann ist das für sie, ja, es kann sogar schon einen, würde ich sagen, einen Placebo-Effekt haben. Es dient auf jeden Fall einer intensiven Arzt-Patient-Beziehung und zeigt der Patientin, dass der Arzt sich mit dem Gegenüber beschäftigt. Mhm. Und auch das, damit also auch ein Mittel der Empathie. Es gibt Menschen allerdings, die können Pausen nicht aushalten.
Mhm, stimmt.
Haben Sie auch schon?
Ja, das kenne ich auch. Ja, ja.
Und umgekehrt, als Gegenentwurf, gibt es das gemeinsame Schweigen im Gespräch.
Oh ja.
Also, wo man ein Gespräch führt und man schweigt gemeinsam, aber es wird auch von beiden, es gibt auch die Situation, dass es von beiden Partnern als angenehm empfunden wird.
Ja, ja, also beim ersten Date meistens nicht, aber in anderen Situationen kann das schon mal völlig in Ordnung sein.
Ja, ja, und das ist genau das Hochspannende, das zeigt, Pausen sind sehr verknüpft mit der Gesprächssituation, mit dem Gespräch selbst, mit den Partnern, mit all dem, was um die Pause herum geschieht. Mhm. Sicherlich auch mit dem, was auch gestisch-mimisch passiert. Also insofern Pausen eigentlich, ja, man kann sagen, ein interdisziplinäres Forschungsgebiet, das sowohl die Sprachwissenschaft als auch die Sprechwissenschaft als auch die Psychologie sehr interessiert.
Und wenn ich denn Pausen innerhalb eines Satzes mache, also wie kann man dadurch die Wirkung der nachfolgenden oder davor gesetzten Worte erhöhen?
Ja, wir können also Pausen, gibt rein analytisch gesehen oder abstrakt betrachtet, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Wenn Sie haben eine kurze Wortfolge oder auch ein Einzelwort. Häufig ist es ein Einzelwort, das wollen Sie besonders hervorheben. Das heißt, Sie haben dann die Möglichkeit, die Pause zu setzen vor diesem Wort. Das kann auch die Spannung erhöhen. Ne? Wenn Sie dann sagen, Sie haben lange Pause gewonnen. Ja, und so weiter. Das ist ein banales Beispiel.
Ich habe heute leider kein Foto.
Nein.
Ja, genau.
Genau so. Das ist also dann vor der wichtigen Botschaft oder nach der wichtigen Botschaft, wo Sie dann nochmal schauen oder hören oder sich einfühlen in den Gesprächspartner auch, wie wirkt es. Aber auch die Pause, der Nachhalt, sage ich mal, Nachhalt als Pause. Das heißt, nach dem wichtigen Wort dann die Pause, um auch dem Gesprächspartner die Gelegenheit zu geben, das zu verarbeiten, das noch und ihm zu sagen, das ist wichtig. Denk nochmal drüber nach. Ja, also allein die Pause ist ein implizites Signal an den Hörer. Lass es mal sacken. Vor allem, wenn Sie dann den Hörer anschauen. Ja, es gibt dann bestimmte Gesprächssituationen. Wir kommen dann ja wieder dazu später im therapeutischen Gespräch, im Beratungsgespräch oder im Verhör, wo die Pausen dann auch entsprechend genutzt werden. Aber hier zunächst einmal ganz abstrakt. Genau. Pause vor dem wichtigen Wort, Pause nach dem wichtigen Wort oder, um es noch stärker zu fokussieren, Pause vor dem wichtigen Wort und nach dem wichtigen Wort.
Ja, genau.
Dann hat es die größte Wirkung. Ja.
Und wie verändern denn Pausen einen Satz? Also eigentlich, Sie haben es schon ansatzweise beantwortet, aber Ihnen fällt bestimmt noch was weiteres dazu ein.
Sie können mit Pausen grundsätzlich Satzbedeutungen verändern. Zum Beispiel haben wir da eine Nachricht, ein Verkehrsschild, langsam spielende Kinder. Ja, ich spreche es nochmal, langsam spielende Kinder oder langsam spielende Kinder.
Aha.
Aber es ist die Aufforderung, langsam zu fahren, langsam spielende Kinder. Ja? So, oder aber das bekannte Diktum, die Redensart, der gute Mensch denkt an sich, selbst zuletzt. Ja? Statt der gute Mensch denkt an sich selbst zuletzt. Ja.
Wann empfehlen Sie denn gezielt Sprechpausen zu setzen?
Ja, es gibt da leider kein Patentrezept. Es hängt wirklich von der Textsorte an, von der Gesprächssituation, vom Partner und von der Kommunikationsabsicht. Mhm. Denken Sie nur an eine Diskussion, wo Redebeiträge unterbrochen werden können oder an Festreden, wo dies nicht der Fall ist. Also wenn ich jetzt einen Redebeitrag halte in einer kontroversen Diskussion, dann habe ich immer Sie kennen das sicher auch, die latente Angst, wenn ich jetzt eine Pause mache, dann grätscht einer da wieder hinein. Und der Freche, der das immer macht. Ja?
Ja, ja.
Und bei Festreden habe ich diese Angst nicht. Da bin ich entspannt. Da kann ich einfach meine Pausen freien Lauf lassen. Und wir haben dann Menschen, die sind regelrecht geprägt von dieser Angst, unterbrochen zu werden und kriegen das auch als Persönlichkeitsmerkmal gar nicht mehr weg.
Ja,
das heißt, die machen auch bei Festreden dann nicht mehr die Pausen, weil sie Gejagte sind. Ich hatte der bekannte Altbundeskanzler Willy Brandt, dessen Reden ich unter anderem neben vielen anderen Politikern analysiert habe, der machte nie eine Pause am Satzende, sondern der machte immer dann, warten Sie mal, wie war das so ein Duktus? Wir haben dieses Jahr wieder viel erreicht. Ich will das. Ja, Wir haben dieses Jahr wieder viel erreicht. Ich will das, also statt, wir haben dieses Jahr wieder viel erreicht. Pause. Ich will das erklären. Ja, springt er dann gleich wieder in den nächsten Satz hinein, weil er Angst hat, unterbrochen zu werden. Spannend. Also bitte wirklich auf die Gesprächssituation achten, auf die Textsituation. Und das kann man machen. Der war also so getrieben, der gute Willy Brandt, dass er also da die Pausen an den Satzenden nie gemacht hat, aus der Angst heraus. Ja, also normalerweise signalisieren die Pausen Unaufgeregtheit oder Entschleunigung. Ich merke selbst, dass ich auch in Fernsehinterviews, das ist einfach, da sind wir alle getrieben, ne? Ja. Weil die Zeit so knapp ist. Ne? Ja. Wenn ich im Mittagsmagazin bin, mein Gott, da weiß ich, haben wir nur die 5 Minuten und dann versuche ich möglichst viel Information hineinzupacken. Und meine Frau sagt mir immer, Mensch, du bist doch Profi, warum machst du das? Ja, ich sage genau so. Eigentlich wäre es besser, nur die Hälfte zu sagen und die dann vernünftig rüberzubringen. Aber auch ich als Profi mache diesen Fehler, ganz klar. Aber Pausen signalisieren natürlich Unaufgeregtheit, Entschleunigung und vermitteln das dann auch dem Zuhörer. Und deshalb muss ich mich selbst auch als Rheinländer immer wieder treten und sagen, fahr mal runter, cool down. Ja, im Endeffekt bringt es mehr. Und sobald ich dann mich selbst dann monitore und kontrolliere, dann klappt es auch. Und dann erreiche ich, ja, ist doch besser, wenn ich meine Zuhörer mit weniger Information zu 100% erreiche, ja, als wenn ich meine 100% bringe und es kommen nur 20% an. Mir fällt da, ja, man darf ja keine Werbung machen, aber mir fällt da diese Mobilfunkwerbung von Blau ein. Haben Sie die mal gesehen im Fernsehen?
Nee.
Ja, das ist eine Werbung, die macht das ganz cool. Und sagt, und jetzt ist auch noch Zeit für Entspannung, da zeigen die zwei Schäfchen oder so ein Ping-Pong von Gummibärchen. Ja, und das ist eine ganz spannende, ganz tolle Werbung. Das macht klar, Moment, du erreichst ja eigentlich im Endeffekt viel mehr, wenn du etwas weniger sagst. Weniger ist mehr, gilt da wirklich. Mehr Pausen machst und du erreichst deine Partner sehr viel besser. Also davon können Verkaufsgespräche, therapeutische Gespräche oder auch, ja, Verhöre, können sehr viel aus diesen Erkenntnissen lernen.
Ja, sogenannte Vielredner sind ja, ich vermute da ja auch mal ganz viel Getriebenheit dahinter, die erteilen ja ihrem Gesprächspartner selten das Rederecht sozusagen. Ja. Ne? Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, dass man mal zu Wort kommt als Gegenüber oder sich da elegant zu entziehen, ganz verschiedene Art und Weisen, kommt auch immer auf die Person an. Was empfehlen Sie denn in so einer Situation?
Oh Gott, das ist schwierig, ja, sehr spannend. Es gibt ja umfassende fachliche Diskussionen zu dem, was Sie da jetzt angerissen haben, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Gesprächsdominanz bestimmter Personen, mit dem geschlechtsspezifischen Sprachgebrauch. Das ist sehr, sehr schwierig. Ich kenne jetzt gerade, da ich wieder mit meinem Junior, mit der Schule zu tun haben, fällt mir jetzt der Lehrerinnen-Trick ein. Der Lehrerentrick, der geht so, den kennen Sie auch. Wenn die Klasse unruhig ist oder bestimmte quatschen darum, dann schweigt die Lehrerin. Also die gerade gesprochen hat, die schweigt. Und sie erreicht ihr Ziel, dann irgendwo hört das Quatschen auf.
Ja, ja. Ja.
So ein bisschen auch so diese paradoxe Intervention.
Ja, ja.
Hätte sie selbst gebrüllt, hätte sie weniger erreicht.
Ja, ja.
Auf einmal so. Und dann, ja, also das ist eine Möglichkeit. Nun werden Sie zu Recht sagen, ja gut, wenn der sowieso quatscht und ich schweige, dann ändert sich ja nichts. Dann ist er froh und es ändert sich nichts, ja. Das heißt, wir müssen hier so ein bisschen auch die Technik des Kalibrierens nutzen. Das heißt, wir müssen von unserem normalen Habitus, von unserem normalen gewohnten Verhalten abweichen und irgendwo eine Schocktherapie auch dem anderen verabreichen. Also das heißt also nochmal etwas völlig Unerwartetes tun, paradoxe Intervention. Klar, Sie können natürlich, wenn Sie irgendwann doch mal das Wort ergreifen dürfen oder können, einen glücklichen Zufall, können Sie den natürlich beleidigen. Das muss aber nicht sein. Sie können sein Verhalten ironisieren. Sie können sagen, es gibt auch die Erkenntnis, dass der liebe Gott uns zwei Ohren gegeben hat, aber nur eine Zunge. Und deshalb verstehe ich nicht, warum Sie Ihre Ohren weniger benutzen als Ihre Zunge.
Ja, also man kann es
sehr elegant formulieren. Ja? Wenn Sie aber jetzt nicht zu Wort kommen, ja, Sie können schlecht mit einem Glas nach dem Vielredner werfen, könnten Sie, klar, ist aber wenig schicklich. Also Abhilfen sind vielleicht so, also Interventionen durch Körpersprache, vielleicht es schaffen, so ähnlich wie die Lehrerin, Schweigen allein geht nichts, es muss noch etwas anderes passieren. Mein gemeiner Trick ist eigentlich, ja, hört ja keiner zu, deshalb sage ich Ihnen, einfach dem unverschämten Vielredner genau zwischen die Augen schauen. Also da ihn da fixieren, Versuchen Sie es mal. Ich hoffe, dass Sie ihn nicht psychisch völlig fertig machen, aber versuchen Sie es mal bei einer Situation. Es funktioniert. Also irgendwann wird er stoppen. Also ihn wirklich, das ist so wie ein Schuss. Ja? Wir nennen das so den NLP-Schuss. Genau zwischen die Augen, auf die Stirn, auf die untere Stirn fixieren. Ja? Ganz interessant. Dann können Sie natürlich Faxen machen, Körpersprache und so weiter. Gut. Aber dieser Trick mit dem zwischen die Augen schauen, der klappt. Der ist sehr extrem. Jetzt können Sie etwas anderes machen, was dann weniger geschulte Menschen machen. Sie können Anstalten machen, den Raum zu verlassen. wenn Sie die Hand an, ich verspreche Ihnen, wenn Sie die Hand an der Klinke haben, wird hören. Ja, genau. Aber Sie merken ja, schon an meinem Eier.
Ja, ich verstehe. Ist natürlich auch immer kontextabhängig. Genau, und in genau. Seminaren haben Sie natürlich auch dann.
In Seminaren haben wir die Möglichkeit.
Auch, ja, da müssen Sie mal gucken, ist das für die Gruppe noch spannend und springt das nicht irgendwie den ganzen Rahmen, wenn eine Person ununterbrochen spricht? Wie interessant ist das wirklich? Und sowas. Das kommt immer drauf an. Aber super, aber danke für den Trick irgendwie mit den Augen. Das probiere ich dann nächstes Mal aus.
Und wenn wir Interessierte haben wie Sie, dann kann man natürlich. Wir nennen das jetzt Metakommunikation, sprechen über Kommunikation. Dann kann man natürlich dazu auch ein Seminar machen und kann das auch in Rollenspielen mit Videos mal durchspielen und mal sehen, wie es funktioniert. Und viele sagen dann am Anfang, ja, Videos, das ist doch gestellt. Aber es ist hochspannend. Ja, ist viel, ich sage es wirklich aus meiner Erfahrung. Wenn Sie in dem Rollenspiel drin sind, vergessen Sie alles. Sie vergessen auch die Kamera und Sie zeigen sich dann echt. Ja, ganz spannend.
Ja, vielleicht ist es auch den Vielrednern nicht so bewusst. Also das kann natürlich auch sein. Also dass Sie sich selber gar nicht für viel Redner halten,
darum, genau. Es ist gut, dass Sie mir diesen Link geben. Es ist dem Vielredner nicht bewusst. Das heißt, Sie müssen irgendetwas machen, dass es ihm bewusst ist.
Dass er merkt, so, war jetzt ein bisschen viel, weil irgendwas blenden die ja aus. Also, und ich weiß nicht, was das ist.
Wie kriegen Sie es hin? Daher paradoxe Intervention, Gift mit Gift bekämpfen. Wenn Sie gerade mal das Wort haben, fordern Sie den Vielredner doch freundlich auf und lassen Sie sich bitte auch weiterhin nicht unterbrechen.
Ja. Und die brauchen, glaube ich, auch Bestätigung. Ich glaube, das ist auch immer, also eigentlich sind das so ein bisschen ungeliebte Kinder, die vielleicht, so wie Willy Brandt, die Angst haben, dass sie nicht zu Wort kommen.
Ja, bei der Typologie,
Ja, die eigentlich irgendwie so lieb gehabt werden wollen und das muss man vielleicht dann demjenigen geben und dann entspannen sie sich vielleicht.
Entspannen sie sich, genau.
Die Pausenforschung, das fand ich ja auch total spannendes Stichwort. Was erforscht denn so eine Pausenforschung? Da habe ich ja überhaupt keine Ahnung von und das würde mich sehr interessieren.
Ja, eigentlich kann man es ganz einfach auf den Punkt bringen. Sie beschäftigt sich an sich mit dem Kommunikationsverhalten der Sprecher, die Pausen ja selbst bilden. Wir Sprecher machen die Pausen, wir Sprecher bilden die Pausen mit dem, was auch passiert in unseren Köpfen, während wir die Pausen bilden, die absichtlichen Pausen, die unabsichtlichen Pausen, welche Rückschlüsse erlaubt das auf uns? Willy Brandt oder Vielsprecher, machen wir viel Pausen, machen wir wenig Pausen, machen wir Pausen, die intendiert sind, die beabsichtigt sind, machen wir Pausen, die auf eine Krankheit schließen lassen, zum Beispiel bei Wortfindungsschwierigkeiten oder bei Aphasikern, wo wir dann sagen, ja, das ist dann schon ein Pausenverhalten, eine Pausenverteilung, die auch Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand des Sprechers erlaubt, da sind wir auch schon sehr interdisziplinär. Oder aber die Pausenforschung beschäftigt sich mit dem Kommunikationsverhalten des Hörers, also derjenigen, die Pausen wahrnehmen und studiert, also intendierte, beabsichtigte Pausen, unbeabsichtigte Pausen und auch die Sprecher und die Hörer, die mit diesen Pausen zu tun haben. Und Menschen in gesunden Situationen und auch in Stresssituationen oder auch Menschen, die erkrankt sind. Das so ganz kurz zusammengefasst. Es gibt dann Tests, die nur die Fachleute interessieren, zum Beispiel die Wahrnehmung von Pausen. Da spielt man Pausen vor in bestimmten Kontexten und lässt dann Versuchspersonen schätzen, wie lange die Pausen dauern. Und man merkt dann sehr schnell, was spannend ist, dass das Schätzen der Pausendauer unterschiedlich ist, auch sehr abhängt von den umgebenden Texten. Also objektiv, die Pausen werden sehr verschieden eingeschätzt, je nachdem zum Beispiel, ob die umgebenden Texte interessant oder langweilig sind. Ja? So wie wir auch sagen, Mensch, verweile doch, du bist so schön. Die schöne Zeit, die geht für uns viel zu schnell vorbei. Aha. Und die blöde und unangenehme und langweilige Zeit dauert viel zu lang. Ja, also auch das hängt mit Pausen zusammen. Also sehr vielfältige Untersuchungsobjekte, aber jetzt im Zusammenhang auch mit der Täteridentifizierung ist dann noch neu hinzugekommen, dass die Pausenwahl und die Pausenverteilung auch ein sehr individuelles Merkmal sind. Man kann sich auch verstellen bei der gesprochenen Sprache, aber dieser Anteil, dieser Pausenfaktor an der Gesamtsprechzeit, das habe ich am Anfang damals auch noch nicht gewusst, der ist immer wieder konstant.
Und das, ja. Und erhöhen denn meine Sprechpausen die Kompetenzvermutung der anderen? Oder ich sage das mal anders, wenn ich jetzt Pausen mache, werde ich dann als Person kompetenter oder souveräner oder wertschätzender wahrgenommen?
Ja, das kann ein Merkmal sein. Auch das, wir haben ja schon gemerkt, Situationen spielen eine Rolle, Vorurteile spielen eine Rolle, Ersteinschätzungen spielen eine Rolle. Es kommt darauf an, wer diese Pausen macht, wann er sie macht und in welcher Situation. Also allgemein und standardmäßig ist es sehr, sehr schwer einzuschätzen. Aber ich denke, kommen wir wieder jetzt zu unserer Festtagsrede. Ich denke, hier spielen sicherlich gekonnt, gezielt eingesetzte Pausen mit rhetorischem Wert eine wichtige Rolle. Das heißt, da würden Sie einen Festtagsredner als kompetent einschätzen, wenn er Pausen ausführlich und adäquat macht. Bei Diskussionen eigentlich auch. Also da würde ich auch sagen, souveräner, kompetenter, ja. Grundsätzlich ja.
Grundsätzlich ja.
Ja. Wobei wir ganz wieder wichtig sind, wenn wir jemanden mögen, sind wir toleranter.
Ja, stimmt.
Wenn wir jemanden nicht mögen, sind wir nicht tolerant. Nee. Also Befragungen, das ist so. Ja. Befragungen auch bei jetzt Ärzten oder Zahnärzten, die ich so lange beschult habe, zeigen dann, ein Patient, der ein gutes Verhältnis zu einem Zahnarzt hat, die wird auch einen kleinen Fehler, der mal passiert, auch akzeptieren.
Ja, ja.
An sich ist das ja eine gute Ärztin und das kann einfach mal passieren. Aber wenn Sie die Ärztin nicht mögen, dann machen Sie aus einer Mücke einen Elefanten.
Das stimmt.
Ja, das heißt also auch hier spielt immer wieder die Korrelation, also die Beziehung zwischen den kommunizierenden Personen eine Rolle, dass man dann sagt, wenn ich so jemanden sowieso als kompetent einschätze, aufgrund meiner gesamten Erfahrung mit ihm und dem, was ich bei ihm gelernt habe, dann schätze ich auch die Pausen, die er macht, als kompetent ein. Und wenn er ohne Punkt und Komma spricht, dann ist er eben auch kompetent, weil ich ja sowieso weiß, dass er kompetent ist. Ja? Also da beißt sich dann die Schlange irgendwo in den Schwanz. Man kann es in beide Richtungen drehen, aber in der Tendenz, grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ein kontrollierter Sprechpausengebrauch auch ein Indikator für Kompetenz ist.
Herr Drommel, wenn jetzt jemand anonym bedroht wird und Sie beauftragen möchte, wie erreicht man Sie?
Am allerbesten und am schnellsten per E-Mail über sprachdetektiv@t-online.de, sodann aber auch durch Anruf oder Aufsprache nach dem 10. Klingelton erst aus verständlichem Grunde unter der Telefonnummer 09763 93 4 mal die 0 und die 9.
Und können Sie noch ganz kurz Ihre Homepage nennen?
Die Homepage heißt Sprachdetektiv. Moment, ich fehle die so selten. Warte mal, jetzt muss ich
sehen. .de?
Ja, www.sprachdetektiv.de. Aber wer meinen Namen Raimund Drommel eingibt, kommt automatisch zu vielen interessanten Links oder Webseiten. Aber die Homepage heißt www.sprachdetektiv.de.
Ja, das war's für heute. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen wollen, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter www.birgit-schürmann.com/podcast, Schürmann mit UE, eintragen können. Ich freue mich, wenn Sie mich auf Facebook besuchen. Und ich freue mich ebenfalls, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, wenn er hilfreich für Sie war und Sie mir bei iTunes eine positive Bewertung hinterlassen. Vielen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Birgit Schürmann.